Warum pisst du eigentlich so rum?
Du bist ja nicht der Einzige, Lukas. Das ist halt okay. Wirklich, ne? Alle, die ich kenne, mit denen ich irgendwas im Internet mache, sind mit ihrer eigenen Technik irgendwann irgendwie überfordert. Bin der Einzige, bei denen alles immer läuft.
Ja, wer meint, dass er stehe, sehe, dass er nicht falle.
Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja? Wenn ich falle, dann wäre es mal statistisch an der Zeit.
Herrlich. Lass uns podcasten, Simon. Ich will dich auf dem Feld besiegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Bible-Cast im Web. Nach einem langen Arbeitstag für Simon Mallow.
Tatsächlich habe ich nicht gearbeitet. Ich saß heute in der Universität.
Ach, deswegen bist du so fertig.
Das ist viele Denken, viel zu anstrengend.
Ja.
Ja, wir hatten eine gute Vorlesung über Kommunikation, würde ich mal sagen. Das Dumme ist, das ist jetzt meine dritte Vorlesung in meinem Leben, die ich über Kommunikation höre. Und das mit einer Sicherheitsgrenze Wahrscheinlichkeit irgendwann in so einer Vorlesung der Name Schulz von Thun fällt. Oh. Und wenn der nicht fällt, dann wenigstens das Vier-Ohren-Modell. Ja, da kommen so krasse Errungenschaften wie Sender, Empfänger, Kommunikationskanäle, Interpretationen, ja. Und wenn man sich das alles schon zum dritten Mal der täglich grüßt das Murmeltier anhört, dann fällt man irgendwann in so einen tranceartigen Zustand, in dem man sich über alles andere Gedanken macht. Und das ging dann so 4 Stunden. Und dann bin ich mit schweren Kopfschmerzen rausgegangen, weil ich habe über irgendwas nachgedacht, gleichzeitig immer mal gegengecheckt, ob was Neues passiert. Das war eine gute Vorlesung, ja, prinzipiell. So. Für mich war es vollkommen unneu.
Für dich gerade nicht an der Zeit, ja.
Nee, es war so unneu für mich. Wirklich, als wäre ich zweimal in der Zeit rückversetzt worden. Es war einfach ein Pain in the Ass.
Mhm. Das macht dir Mut, wenn man einen Podcast macht über Schriften, die 2000 Jahre alt sind. Könnte ja auch sein, dass der eine oder andere die schon kennt, ne?
Ja, ich bin ja auch immer beeindruckt über Menschen, die die Bibel mehrfach lesen. Ich habe sie nur 2-mal gelesen. Ah nee, das Neue Testament 3-mal und das Alte 2-mal. Und ich glaube, ich weiß alles, was es zu sagen gibt, um John MacArthur zu zitieren, leicht paraphrasiert. Ja.
Darum sind wir ja hier. John MacArthur, ey. Meine Güte, ey. Was für mich Luther ist, ist für dich.
Nee, ohne Scheiß, Leute. Ich finde John MacArthur ganz grauenvoll. Das ist ganz schrecklich. Aber weißt du, Lukas, es ist ja so. Man muss sich mit Dingen auch auseinandersetzen oder gerade mit den Dingen auseinandersetzen, die man total Grütze findet, damit du überhaupt argumentieren lernst. Ah, und damit du auch verstehst, warum du die Sachen denkst, wie du sie denkst.
Simon, ich verstehe. John MacArthur ist für dich sozusagen wie für mich Bultmann.
Tja, wenn du das so siehst.
Weiß ich nicht, war random. Okay.
Ich finde Bultmann jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Der hat coole Sachen gesagt.
Ja.
Also zum Beispiel hat der Bultmann, glaube ich, war es, der gesagt hat, die Tatsache, dass so ein Typ wie Saulus nach irgendeinem bizarren Ereignis, von dem man nicht so genau weiß, was passiert ist, der aber so ein brennender Christenverfolger ist, von quasi einem kurzen Zeitraum in den nächsten sehr einer der krassesten Missionare im Christentum wird, was ja so damals nicht hieß, aber du weißt schon, lässt rückschließen, dass tatsächlich ein Wunder passiert sein muss. Dafür muss ich ja Bultmann feiern, ja? Wie man so auf nüchterne, rückschließende Art und Weise dazu kommt, dass Wunder passieren.
Ein Wunder? Ja, dann frag mal Bultmann, was ein Wunder ist bei Bultmann.
Ja, Lukas, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber ich wollte nur sagen, es gibt ja Zeichen und Wunder noch, ja? Dass Leute coole Sachen sagen und die cool sind. So. Das ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm.
Einfach so die Lücke im System sozusagen.
Ja, einfach mal.
Das Korn, das das Huhn zufällig aufpickt.
Na, nee, ich würde jetzt Bultmann nicht als blindes Huhn bezeichnen.
Nein, aber du pickst ja dieses Korn bei ihm.
Ach so, ja du, ich picke, was ich brauche, ja, pragmatisch wie ich bin und dann gehe ich weiter mit einem extrem erweiterten Wissen.
Alles klar. Du nimmst von allem das Beste, ja?
Das Gute ist, wir können ja hier mit Hand und Fuß behaupten, ne? Ich bin ja bestenfalls, wenn ich alle Augen zusammendrücke, der freie Theologe. Und du bist der Herr Vikar. Das ist, das, insofern, das Wissen die Fälle ist auch völlig legitim, ja.
Aber das Selbstverständnisgefälle geht genau andersrum, ja. Habe ich den Eindruck hier.
Ja, ja. Super, oder?
Ja. Ja, ja, ich sehe das auch alles ganz, ganz anders. Aber gut.
Wie war eigentlich so, kurz dann noch ein Abschriss, kannst du eine Zusammenfassung deines Tages denn geben?
Meines Tages? Positiv, positiv und positiv.
So, so. Ja, ja.
Heute, also aus unserer Folgensicht, letzten Montag ist ja mein freier Tag. Montags, Pastorensonntag sozusagen. Was in diesem Fall nicht so schlimm war, weil ich am Wochenende auch nichts arbeiten musste. Also nicht so richtig. Abgesehen davon, dass ich an meinem Podcast-Release für Digital Mystery gearbeitet habe, der ja letzten Dienstag rausgekommen ist. Also aus heutiger Sicht morgen. Wir sind ja wieder gehabt haben, würde, hätte, wird und so.
Ja. In der
Vergangenheitsrückschau, Zukunft. Und genau. Und deswegen war das okay und hatte heute ein interessantes Trauergespräch. Man lernt viel über Leute, ne? Über deren Lebensweise und es ist krass, was für Geschichten Menschen so in ihrem Leben erleben. Und
ja, mega krass. Ey, Menschen, ja. Man lernt es ja immer nicht, ja, aber Menschen, jeder Einzelne erlebt eigentlich total viel Zeug, wenn man ihn mal nur fragt und der Mensch dann antworten will, dann kann man sich da Abende mit rumschlagen. Ist toll. Ja.
Oder Nachmittage in diesem Fall.
Jawohl.
Genau, sehr spannend, sehr freundlich, sehr offen und das war cool. Also geht man immer dankbar raus. Am Schluss sagen immer alle Danke. Ja, danke für die Zeit, dass Sie uns zugehört haben. Danke, dass Sie so viel erzählt haben. Da dankt man sich dann immer. Und das ist immer ganz witzig. Ja, also ganz positiv, trotz des Anlasses, der natürlich immer traurig ist.
Ja.
Ne, aber Leute gehen
aber ich kann tatsächlich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass so ein Trauergespräch, das zu bekommen, ist wirklich sehr gut. Ist wirklich cool. Eigentlich, also für mich war das damals eine ganz, ganz positive Erfahrung, an die ich mich gern zurückerinnere.
Ja.
Auch wenn das ja eigentlich auch traurig war.
Mhm.
Gut. So, ja,
eine traurige, ein trauriges Ereignis, an das wir uns jetzt zurückerinnern. Das ist doch eigentlich der Übergang zu Markus 14.
Ja.
Und wir lesen jetzt mal, beziehungsweise du liest uns vor. Und zwar die Verse
37 bis 42. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah.
Dum, 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 dum. So ein Text mit so einem nachgelagerten Piano-Sound. Die Dramatik steigert sich.
Wie ist eigentlich, kennst du diesen Ton? Dö, dö, dö. Der ist ja gemeinhin bekannt, ja? Immer dieses, wenn jemand ertappt wurde. Aber was sind das für Instrumente? Ist das ein ganzes Orchester, das diesen Sound macht?
Welchen jetzt? Ich konnte die Noten nicht so richtig rauskristallisieren, aus dem
was du da gewohnt hast. Stell dir vor, weiß ich nicht, du kommst in einen Raum und da sind dann die ganzen Bösewichte und werden auf frischer Tat ertappt und dann kommt dieses. Weißt du?
Da gibt's
und alle gucken in die Kamera von. Und du hast so ein Fast-Zoom auf eine Person so und am besten auf alle drei.
Das ist jetzt nicht das Hauptthema von diesem Bibeltext, dieser Sound, ne? Der kommt dir nur gelegentlich vor. Aber es beginnt tatsächlich damit, ne? Das heißt, Jesus kam und fand sie schlafend. Nochmal kurzes Recap. Letzte Woche begann im Wartezimmer. Vorletzte Woche, muss man sagen. Was hatten wir da? Simon, die Ölpresse?
Ja, Jesus kommt ja mit seinen Boys auf die Ölpresse zu. Ja, den Garten Gethsemane. Und will im Wesentlichen beginnen zu beten. Denn ja, sein Ende ist ja bald nah. So. Und das Dramatische ist, er geht halt mit Petrus und den beiden Donnersöhnen rauf. Ne? Der war vor ein paar Monaten schon oder Jahren, wir wissen es ja nicht so ganz genau, mit den dreien schon mal auf dem Berg. Da haben die Mose und Elia gesehen und die Jungs haben sich wie die letzten Nacken angestellt. Ja. Jetzt sind sie wieder dabei und machen es im Wesentlichen genauso. Diesmal nur in anderer Farbe. Aber hier geht es ja um Jesus und der war letzte Woche in dem Zustand, dass er wirklich, wirklich richtig Angst bekommen hat. So richtig saubere, menschliche Angst. Und jetzt ist er in der Situation, geht zurück zu seinen Boys, um zu schauen, wie es denn nach dem Gebet gelaufen ist, ob sie denn auch wachen, ob sie dann bei ihnen sind, Beistand leisten.
Meinst du, das ist die Frage, die er sich stellt? Mal gucken, wie es bei denen aussieht. Also wir haben ja letzte Woche auch rausgearbeitet, dass es offensichtlich ja so ist, dass Jesus die drei Jungs auch nicht nur wahrscheinlich zu Ausbildungszwecken immer mitnimmt, sondern auch, weil er in so einer Situation auch Beistand braucht, ne? Also einfach Freunde, Leute, die auch für ihn da sind. Und jetzt geht er zurück und er hat ihnen ja noch einen Auftrag gegeben. Ne? Ja, seid wach. Ja, bleibt hier und wacht. Das war ja relativ klar. Naja, und jetzt kommt er zurück, weil er wahrscheinlich ein bisschen Backup braucht, ne? Er hat Gott gerade ganz krass seine Seele ausgeschüttet, hat gebetet, Vater, alles ist dir möglich und hat damit ganz krass seinen eigenen Willen zwar vor Gott ausgesprochen, aber auch aufgegeben, was ich zumindest gerne in die Vaterunser-Bitte einordnen wollte, ne, um das Reich Gottes. Also das ist was ganz Besonderes, dass Jesus tut, das nicht für uns das Vorbild ist. Wir sollen es alle genauso tun, weil wir es halt auch nicht können. Und Jesus hat das gerade getan, hat Gott so krass seinen Willen aufgegeben und kommt jetzt zurück, um Support zu finden bei seinen Freunden und sie schlafen.
Ja, krass ätzend, ne? Also solche Freunde will man auch nicht haben, muss ich sagen.
Aus der Sicht von
aber
Jesus.
Aber man muss ja auch zu ihrer Verteidigung sagen, die hatten ja, die sind ja dann nach dem Abendmahl los und hatten dann ihren Wegwein dabei. Den haben sie ja dann auch noch wahrscheinlich ausgetrunken.
Wegwein.
Den Wegwein. Und wie lange sind sie jetzt wach? Ja, also wahrscheinlich ist jetzt schon so gegen 4 oder 5 Uhr morgens. Weil jetzt demnächst kommen die auch alle vorbei, die wachen und werden ihn dann abholen. Und dann sind die jetzt mindestens 20 Stunden wach, würde ich jetzt einfach mal sagen, ungefähr. Nachdem die schon getrunken und dick gegessen haben. Und jetzt hängen die halt bei der Ölpresse rum. Ruhige Gegend, wahrscheinlich eine warme, laue Nacht. Ist ja immer Sommer.
naja, und es kann auch sehr kalt werden im Orient, ne?
Es ist immer Sommer und es ist immer warm.
Ah, ja.
Ja, und überall so Glühwürmchen unterwegs und so. Fancy Sternschnuppen.
Alles klar. Ja. Du weißt ja viel. Aber das liegt auch daran, dass du, ne, auf der Bibelschule gelernt hast, da weiß man ja mehr. Nein.
Richtig, da lernt man Bilder. Ja, da guckt man sich Bilder an und dann betet man drüber. Und dann kriegt man einen Eindruck. Ja, und dann sagen alle Amen, Amen und Halleluja. Und darüber schreibe ich dann eine Hausarbeit, 20 Seiten.
Gut, du kannst also auch noch selbstironisch, das gefällt mir gut.
Ja, genau. Und die pennen und das ist schon ziemlich ätzend, aber irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar.
Ja. Ja, und Jesus geht damit natürlich auf coolste Weise um, ganz lässig, ja, indem er einfach Simon so schön anspricht. Ja, hier steht es ja direkt hintereinander. Er sprach zu Petrus: Simon, schläfst du?
Schon so eine Keule, ne?
Also der Ehrentitel Petrus, der Stein, auf dem dann später die Kirche gebaut wird, ja, der große Petrus wird hier Simon genannt. Wieder alles zurück auf Anfang. Und ich muss mich daran zurückerinnern, wie wir diese Folge hatten. Simon hat verpennt, ne?
Ja.
Ist das noch? Da war es ja so, dass Jesus schon früh morgens aufgestanden ist in Kapernaum, in der Stadt.
Genau.
Und aus dem Haus der Schwiegermutter oder aus dem Haus von Petrus, wo die Schwiegermutter eben auch für sie da war, losgegangen ist, um zu beten. Und Petrus sucht ihn überall und findet ihn nicht. Und dann irgendwann oben auf dem Berg, ich weiß auch nicht, wenn man sich mal praktisch vorstellt, dass der lauter Berge abläuft und sich fragt, wo ist der Typ? Das ist schon ein bisschen crazy.
Und irgendwann so genau, Jesus so den fünften schon hochgelaufen, total am Ende. So, ja, vor allem, Petrus ist ja auch schon der Alte in der Crew.
Ja, aber es sind ja auch nicht einfach so Berge, wie man die irgendwie in Kinderzeichnungen sieht, ja, wo man einfach nur weit genug hochlaufen muss, damit man alles sieht, sondern Das ist ja ein Gelände, ja. Da kann man ja auch nicht alles einsehen.
Irgendwo in der Ecke hockt hinter dem Busch Jesus.
Ja, genau. So. Naja. Und er findet ihn und da haben wir ja gesagt sozusagen, ne, Simon hat lange geschlafen und gar nicht mitgekriegt, wann Jesus zum Beten geht. Jetzt ist Jesus hier in seinem Element, ja. Früh am Morgen, könnte man sagen, betet er und Simon ist dabei. Aber er verpennt das Wichtigste schon wieder. Und deswegen zurück am Anfang, wie als Simon das erste Mal verschlafen hat und das nicht mitgekriegt hat, spricht Jesus den großen Petrus als Simon an und fragt ihn so rhetorisch, schon ein bisschen fies, ne? Pennst du etwa?
Und vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Da fragt man sich ja so ein bisschen, wofür denn eigentlich, ne? Also erstmal so augenscheinlich macht es ja auch erstmal für die Jungs ja gar keinen großen Sinn. Hm.
Oder? Ja. Ja, ich frage mich das immer, weil wir singen ja auch manchmal so ein Lied in der Kirche, ja. Bleibet hier und wachet mit mir, hatten wir am Anfang der letzten Folge. Wachet und betet. Was genau soll das eigentlich bedeuten? Ist ja die Frage, ne? Wenn man das einfach so singt, warum soll man jetzt da bleiben? Und na gut, ich meine, wenn wir sagen, dass Jesus Freunde braucht, die ihm stützen in dieser Angstsituation, dann macht das ja Sinn, ja. Also dass die da sind. Und das ist ja auch was Besonderes, wenn man weiß, der andere ist da und lässt einen nicht im Stich, nicht alleine. Nun ist aber so, dass die Jungs ja eben diese Situation hinter sich haben, dieses große Abendmahl und Stress und wer wird ihn verraten und nein. Und also, ich weiß nicht, ob du schon mal in einer wichtigen Situation eingeschlafen bist.
Ist mir schon mal passiert. Ich möchte nicht wieder darauf eingehen.
Okay. Ja, ja. Mir ist jetzt auch schon mal 2-3 Sachen passiert. Die vielleicht harmloseste und dramatischste gleichzeitig ist die Geburt meiner Tochter. Meine Frau hatte dann ja irgendwann so eine entsprechende Betäubung, damit das nicht mehr ganz so schmerzhaft ist und so weiter und so fort. Und dann sind wir in diesen Kreissaal gekommen und wir waren insgesamt bis zur Geburt irgendwie, weiß ich nicht, 32 Stunden im Krankenhaus. Naja, und nun gibt's da ja für Männer auch nicht so richtige Betten und sowas. Ich habe da auf so einer Yogamatte gelegen, nicht mal eine Isomatte, ja, so eine Yogamatte und so mich so notdürftig mit irgendwelchen Jacken zugedeckt und so. Habe echt richtig wenig gepennt und dann war es schon über 24 Stunden, die ich da irgendwie wach war. Naja, muss noch mehr gewesen sein. Naja, egal. Jedenfalls war ich völlig fertig. Und dann sind wir da in diesen Kreißsaal gekommen und da gibt's ja dieses große Kreißsaalbett und dann konnte ich dann das erste Mal mit im Bett liegen. So, und dann bin ich halt eingepennt so und dachte so im Halbschlaf, nee, das ist jetzt falsch, du darfst doch jetzt nicht schlafen, jederzeit müsste die Geburt losgehen und das hat sich alles so schmerzhaft angefühlt, so dieses, du bist, aber du kannst dich dem Schlafen nicht wehren, ne, jetzt liegst du das erste Mal und wir haben da beide gepennt in dem Moment und das war echt ätzendes Gefühl, aber andererseits war es halt so und so stelle ich mir so ein bisschen vor, die Jungs, die merken schon, dass ihr bester Freund, dass Jesus Angst hat, dass es nicht so ist wie damals auf dem Berg, wo er gesagt hat, so pass mal auf und dann wurde er verherrlicht und dann kamen auf einmal Elia und Mose, sondern dass er gerade krass Schiss hat und vielleicht denken sie, wach bleiben, aber es geht halt nicht, der Schlaf ist halt krasser, der Wein, das Fett im Magen so. Macht sie halt fertig. Ja. Vor ihnen steht das Lamm, das der Sünde Welt tragen wird. Und das Lamm in ihren Mägen macht sie schlummerig.
Oh, ja. Krass. Kann man eigentlich nicht so sagen, ne? Also ich glaube, ich hätte auch eingeschlafen. Ich finde es ja auch wirklich ganz, ganz schwierig, ne? Also man muss sich ja mal in die Situation versetzen. Die wissen ja nun auch überhaupt nicht, was da abgeht jetzt. Hm. Die gehen ja auch immer artig Jesus hinterher, seit Jahren schon. So, ja, haben wir schon immer so gemacht. Ja, jetzt sind wir halt wieder auf der Ölpresse unterwegs. Und Jesus kriegt jetzt plötzlich Angstzustände, die sie vielleicht so noch nie erlebt haben. Und natürlich, das müsste die eigentlich total beeindrucken, aber andererseits sind sie ja noch völlig im Arsch. Sehen wir ja, ja, der Lukas 2000 Jahre später kann in einem beeindruckenden Moment auch schlafen. Und,
ja, genau, das ist das Beispiel hier.
Ja, nee, aber ich sehe da Parallelen. Ja. Ja und das ist halt... Das ist schon richtig brutal, ne? Und dann kommt aber Jesus, hat da natürlich in seiner Hinsicht natürlich jetzt auch nicht so richtig Verständnis, ja? Und sagt so, Jungs, sagt ja nur zu Petrus, ne? Hier, nee, stimmt gar nicht. Doch, vermochtest du nicht eine Stunde zu schlafen? Und dann spricht er dann aber wieder alle an. Ja. Genau, so schlafen, das ging ja. Wachet, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und dann haut er aber plötzlich random ja, so einen Satz raus, der, den man immer wieder gerne zitiert, ja, am besten aus dem Kontext ruppen, den ich aber, wenn man mal genau drüber nachdenkt, Lukas, überhaupt gar keinen Sinn macht. Wem sagt er das? Und warum?
Kannst du nochmal sagen, was das ist für alle, die es nur hören?
Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Ja. Ist das nicht von Goethe?
Ja, das, natürlich. Ja.
Könnte man auch immer denken. Ja. Also, es ist also, wirklich so weit verbreitet im Deutschen, diese Redewendung.
Ja.
Ja. Okay. Ey,
also, was soll der, soll der Satz? Ist das, also, vielleicht muss ich ja aber auch dich, Lukas, auffordern, aus deinem christlichen Lebenskontext heraus. Wenn du, also, wenn jetzt jemand bei dir, bei der Geburt deines Kindes, ja, deine Frau liegt neben dir in Wehen, schweißgebadet, alles übel, ja.
Ja, sie hat du bist auch übermüdet.
Okay, es, es geht irgendwie kurz vor los, ja. Und dann kommt plötzlich, weiß ich nicht, irgendjemand rein und sagt, ich weiß, dass du es willst, aber du bist halt ein Lappen.
Super
Spiel für das. Was soll das bringen? Also, was genau soll das jetzt mit mir machen? Soll ich mich da wacher fühlen, besser, schlechter? Wohin geht die Reise bei dieser Aussage?
Naja, ich würde den Satz ja nicht so isoliert betrachten, wie er jetzt immer zitiert wird. Ja.
Ja.
Weil der folgt ja auf einen Auftrag. Ne? Endet ja in der deutschen Übersetzung auch immer schön praktisch mit Ausrufezeichen, damit man es erkennen kann. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und das ist,
also die Versuchung des Schlafs oder was?
Ja, das ist noch die Frage, was genau damit gemeint ist. Ja. Das, was Jesus angekündigt hat vorher beim, im Rahmen des Abendmahls, ist ja noch etwas anderes als einfach nur schlafen. Jesus sagt ja auch nicht, wacht, damit ihr nicht einschlaft. Ja, also das wäre doch wirklich ein bescheuerter Satz. Wacht und betet, damit ihr nicht einschlaft, wenn du Versuchung mit Schlafen übersetzt. Nee, Jesus sagt doch zu Simon, ausgerechnet zu Simon, oder da noch zu Petrus, den noch so, ehe der Hahn morgen früh dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und vorher sagt er noch, einer aus unserer Runde wird mich verraten. Also Versuchung, ja. Versuchung ist in dem Fall, Jesus zu verleugnen und nicht zu ihm zu stehen. So, und das drückt er immer näher. Und wir spoilern hier so gerne. Ja, in Kürze werden die Jungs alle ganz woanders sein, als da, wo Jesus ist. Der Einzige, der sich noch traut, mitzulaufen, wird Simon sein. Aber der wird behaupten, er kennt ihn nicht. Ne? Und das ist die Versuchung, die jetzt kommt. Und deswegen sollen sie wach sein und beten. Da geht es nicht allein darum, dass Jesus jetzt Support braucht, sondern sie brauchen es selber. Ja, weil sie vorbereitet sein sollen für das, was kommt. Ich muss jetzt gerade denken, das ganze Kapitel 13 bei Markus geht ja um diese Vorbereitung darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Da geht es auch darum, dass man vorbereitet ist, dass man sich bewusst ist, dass das eines Tages kommt. Nicht nur irgendwie eine Theorie oder so eine nette Geschichte, sondern halt etwas, das wirklich zu erwarten ist. Eines Tages kommt Jesus und macht alles heil und dann sollst du nicht pennen. So, und die Jungs, die erwarten jetzt eine Ankündigung von Jesus, was eintreten wird, und sie pennen. Und der Auftrag ist aber eigentlich, du musst wach sein und beten, damit du in dem Moment richtig reagierst und nicht den falschen Ausweg zielst und einfach dich versteckst und behauptest, du kennst ihn nicht.
Ja, aber weißt du, das ist doch genau so eine Situation wie diese klassischen Alltagssituationen. Stellt man sich vor, ne, ihr seid irgendwie 12 Jahre alt, ja, und habt vielleicht das Glück, euer Vater will mit euch oder wird mit euch jetzt einen Baum fällen mit einer Kettensäge. Und dann sagt er zu dir, Junge, pass mal auf, geh mal da nicht hin. So, und dann denkst du dir so, hä, warum? Und dann fängt der Baum an zu knacksen und zu kraxen und du guckst erstaunt das erste Mal in deinem Leben einen fallenden Baum an und dann springt er dich an und ruppt dich um die Ecke und dann knallt der Baum da auf deine Position. So. Und dann kriegst du auch noch richtig Ärger dafür, dass du völlig verbattert wie so ein ja, Mensch da sozusagen auf der Position saßt. Dabei hast du den ganzen Inhalt nicht verstanden. Ja? Also du hast nicht mal verstanden, was da geht. Ja? Mhm. Vielleicht, also mir ist das so ähnlich ungefähr passiert. Der Punkt ist, mir ist so, sind solche Dinge immer wieder passiert als ganz kleiner Junge, wenn ich einfach nicht verstanden habe, was jetzt der Herr Papa von mir eigentlich wollte. Und das ist doch genau so eine Nummer. Ja,
weil er es nicht erklärt.
Er redet die ganze Zeit in Rätseln. Und sagt irgendwie, ja, wird mich einer verraten, aber wie, wo, wann, warum? Das ist doch total absurd. So. Also von den Leuten jetzt irgendwas zu erwarten, dass sie abliefern in einer Situation, von der sie nicht mal wissen, was sie liefern sollen.
Ja, genau, aber deswegen gibt er ihnen ja eine krass konkrete Anweisung. Er sagt ja, wacht und betet.
Und toll.
Naja, und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Also, sie sollen beten, ey Gott, lass mich nicht in Versuchung kommen. Ja, also, das ist quasi Vater Unser schon wieder, ne? Und führe uns nicht in Versuchung. Interessant, wie viel Vater Unser in diesen Versen steckt. Hört mir gerade mal auf.
Bei wie viel Gebeten bist du schon eingeschlafen, Lukas?
Kann ich nicht zählen. Also ich habe als Jugendlicher irgendwann mal angefangen, abends zu beten beim ins Bett gehen, beziehungsweise danach, nach dem ins Bett gehen, so ein bisschen über den Tag, alles durchzubeten. Ja. Also die Praxis war cool, total hilfreich, aber ich bin da regelmäßig bei eingeschlafen.
Das ist ja das Ding. Ich glaube, in all den Zeiten, in denen ich besonders intensiv beten wollte, ja, wenn ich so mal nach Hause gekommen bin und dann hat mich irgendwas umgetrieben und dann bin ich nach Hause gekommen und habe irgendwie mich auf mein Sofa gesetzt, also dein altes Sofa, ja, das da bei mir stand ja. Im Zimmer, da bin ich so brutal eingeschlafen und habe mich immer so geärgert über dieses Einschlafen. Aber das Ding ist, dieses Beten ist ja so meditativ, es ist so ruhig und es ist so ein in sich gehen und wir machen die Augen zu, weil sonst lenkt uns irgendeine Scheiße ab. Übrigens ja. Kann man deswegen noch, Leute, man kann die Augen offen lassen, ja, es ist nicht wichtig, ob die zu sind offen, Hände falten, Kopf hoch oder runter, es geht nur um Konzentration bei mir Beet. Ist kein Dogma, wie man aussieht dabei. So, und deswegen denke ich mir dann so, meine Herren, ey, ich verstehe die ja, es ist total cool, dass sie doch noch normale Menschen sind,
die ja, Boys. Ja, klar, ich verstehe die auch. Und aber was ich an der Stelle denke, also was wir halt schnell machen, ist so Jesus zu sehen und der sagt, hier, alles ist dir möglich, Gott, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, und dann kommen die Leute und sagen, hey, lass uns das tun wie Jesus und unseren Willen an Gott abgeben, ist doch viel besser und entlastet. Nee, es geht halt nicht so. Haben wir letztes Mal rausgearbeitet. Genau. Ich würde mich lieber mit den Jungs hier zusammentun und die als Beispiel sehen und sehen, hey, die scheitern schon alleine daran, wach zu bleiben und zu beten. Aber dadurch, dass wir sehen, was bei denen passiert, das könnte uns auch ein Vorbild sein. Wenn Jesus sagt, wie sie handeln sollen, wachen und beten nicht in Versuchung zu fallen, dann das würde mich entlasten, weil wenn du den Satz liest, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, so, dann macht Jesus nicht nur deutlich, also der Satz bedeutet für mich nicht nur bloß hier, du hast halt nicht so viel Kraft, ja, dein Fleisch sozusagen, deine körperliche Verfasstheit so macht dich müde, kannst du halt nicht durchhalten, obwohl du eigentlich willst, sondern ich sehe hier drin in der Kombination von dem Auftrag, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt und dem Satz, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, eigentlich einen Weg, diese fleischliche Schwäche da zu überwinden. Also wenn du merkst, dass du das, was du meinst, vollbringen zu müssen, nicht vollbringen kannst, ja, denn die Verantwortung, die du hast und von der du weißt, dass die irgendwie angemessen ist gegenüber deiner Familie so oder anderen Menschen, dann ist, was dir helfen kann, nicht das alleine zu machen, sondern ja, dran zu bleiben, zu wachen und zu beten, also mit Gott in Kontakt zu treten. Und ich denke hier, das, was Jesus den beiden nahelegt oder den dreien nahelegt, ist, dass sie mit Gott reden und dass sie um seine Kraft bitten, weil sie selber diese Kraft nicht haben. Ja, ihr Fleisch ist schwach, auch wenn ihr Geist willig ist. Aber der Geist, der Geist ist willig, ist auch ein geiler Satz, ja? Wessen Geist denn eigentlich? Und wenn der Geist Gottes willig ist und du wachst und betest und ja diese Möglichkeit in Betracht ziehst und Gott darum bittet, aktiv zu werden, Gott darum bittest, aktiv zu werden, dann kann da was passieren. Also für mich immer deswegen wichtig, weil ich denke, aus unserer Kraft, ja, damit erreichen wir ganz wenig. In vielen Fragen, in denen wir stark sein sollen. So, aber für mich immer ein wichtiges Gebet, auch wenn ich gerade im Glauben irgendwie nicht so richtig lebendig mich fühle oder erlebe, ist einfach, ey Gott, entzünde du doch in mir das Feuer. So, dein Geist soll in mir wirken. Nicht ich mich selber überreden, hey, ich will jetzt das und das glauben, ich will jetzt so und so handeln können, ich will jetzt die und die Kraft haben, sondern Gott, es ist doch deine Verantwortung, es ist doch dein Geist, der in mir wohnt. Der soll mir die Kraft geben. Und Jesus macht ihnen, so würde ich es verstehen, einfach klar, Jungs, ihr könnt darum beten. Nur schlafen ist jetzt halt nicht hilfreich.
Aber weißt du, das sind schon krasse steile Aussagen, Lukas, ja?
Ja.
Ja, ey, krasse Nummer. Schon wieder so eine, hey, bete mal so, ja, dann passiert Folgendes. Das habe ich jetzt gerade verstanden, dass du das gesagt hast. So.
Mm.
Und also ich bin ja schon wieder skeptisch.
Ja. Nee, aber
du, ich weiß nicht, wie oft hast du denn erlebt, ja, wenn du um einen krassen Geist bittest, dass dann der krasse Geist gekommen ist?
Hier steht ja nicht, betet um den Geist Gottes, sondern betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das ist ja das Minimalding. Ja? Betet, dass ihr am Glauben festhalten könnt. Das
trotz Schlaf.
Hier. Ja. Ja, nee. Trotz Verfolgern. Trotz Leuten mit Fackeln, die Jesus abholen.
Hm.
So. Das ist eine dramatische Situation, die kurz vor ihnen liegt und Jesus versucht, sie vorzubereiten, indem er sagt, hier, wendet euch an Gott. Ja, bleibt mit Gott in Kontakt und lasst euch von seinem Geist begeistern oder bewegen. So. Und das ist jetzt nicht einfach so, dass ich sage, hey, und wenn du einfach betest, Gott, schenk mir Glauben und schenk mir deinen Geist, dann surfst du auf allen Wellen und weißt immer, Gott ist bei dir. Aber es einfach nicht zu machen und die Augen zu schließen, ja, vor dem, was kommt. Und zu hoffen, dass es vorübergeht, ist keine Alternative. Und das ist ja auch das, was Jesus macht. Er schließt nicht die Augen vor dem, sondern er bittet, dass es vorübergehen mag und klagt es Gott. Und dann tritt er aber auch in die Verantwortung Gott gegenüber. Und seinen Jungs sagt er, Leute, es kommt eine krasse Zeit auf euch zu. Ihr braucht mehr Kraft als die ihr selber habt. Und warum nicht darum beten? Ja, ganz ohne jetzt zu sagen, ja, das wird dann auch immer alles laufen. Es läuft ja bei den Jungs auch nicht.
Ja, genau, das ist ja das Ding. Also ich bin immer, ich find die Anweisungen so, schon wieder so, also es ist ein Eindruck, den ich bekomme, dass das auch so passiert sein muss, denn wer schreibt denn sowas, wenn das nicht so meint, weil da hinten raus kommt ja trotzdem nur Scheiße erstmal. Ja. Ja, kann ich so annehmen, dass Jesus Empfehlung quasi wie die Einnahmeempfehlung von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln.
Die dann
hält sich einhält. Eh keiner dran.
Ja? Nur vor dem Essen. Ach scheiße, ich habe gerade was gegessen. Na gut, ich nehme es trotzdem.
Ja, also krasse Nummer. Ja,
Nahrungsergänzungsmittel.
Wie üblich.
Ja,
tut mir leid, ich möchte da auch wirklich, Lukas, ich möchte ja auch nicht wie so ein räudiger Ketzer wirken, der die ganze Zeit auf alles draufhaut. Aber wir bewegen uns in der Welt, der tu dies, es passiert das, die tun ja jenes, es passiert wieder was anderes. So. Das ist ja schon alles ein bisschen verwirrend.
Also
ja.
Packungsbeilage Passio-Farm. Was macht Jesus? Ja, er hat ihnen das gesagt und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Also Jesus ist ziemlich beharrlich im Gebet. Ja, wenn Paulus später schreibt, seid beharrlich im Gebet, dann ist Jesus genau das. Er wiederholt einfach genau das Gleiche, was er vorher gebetet hat. Das finde ich auch spannend, ja, weil er ist ja in dieser Drangsal-Situation und was er macht, ist irgendwie ein Ritual. Ne? Also dreimal dasselbe. Nee, zweimal macht er das, genau. Ja, und jetzt kommt er schon wieder. Und findet sie wieder schlafend. Dann heißt es, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten.
Das war offensichtlich sehr unangenehm.
Ja, und wenn er wieder fragt, schlaft ihr?
Nee, wir hatten nur die Augen ausgeruht.
Ja. Ja, also sie sind offensichtlich überfordert. So. Das ist ja auch legitim.
Ja, krass. Dann könnte man ja auch noch eine weitere Betrachtung machen. Vielleicht ahnen sie ja auch irgendwie, was passiert, aber... Das ist halt so, vielleicht sind die ja schon völlig depressiv und müde, ja, und wissen schon echt nicht mehr, wie sie reagieren, sondern reagieren einfach gar nicht.
Ja.
Ich glaube, was auch irgendwie wahrscheinlich schon irgendwie klar ist, dass die Situation nochmal echt ungewöhnlich ist und es sind ja auch schon so viele Sachen vorher jetzt passiert, ne, ey, die waren in Jerusalem super viel unterwegs und es sind jetzt so viele Sachen eingetreten und Leute haben es gesehen und sind ausgerastet und dann sind sie weggegangen und so. Es fällt mir jetzt auch tatsächlich ganz schwer, hinter den hypothetischen Vorhang einer alternativen Zukunft zu schauen.
Ja, geht auch nicht.
Ja, genau. Aber also mir fällt es schwer, an der Stelle zu imaginieren, was hätte jetzt noch passieren können, wenn sie jetzt Jesus nicht abgeholt hätten?
Ja.
Was wäre das wohl gewesen? So?
Ja.
Weil es ja irgendwie nicht jemals der Plan war, dass Jesus es noch länger macht. ist es ja so eine Sache. Aber, vielleicht werden die auch gespürt haben, es wird jetzt hier eine heiße Sache werden, ja, und das ist natürlich auch schwierig.
Ja, was wäre, wenn die Jünger jetzt jetzt das gecheckt hätten und gebetet hätten und so und vielleicht tatsächlich auch nicht in Versuchung gefallen wären, wenn sie dann wach gewesen wären, wenn die, also schon richtig wach gewesen wären und nicht erst aufwachend, wenn die Wächter, die Tempelwache oder wer das dann auch immer ist, kommt und Jesus abholt. Ja, vielleicht wäre das Ganze dann anders mit ihrer Wahrnehmung. Aber so sind sie erstmal ein Vorbild für uns in dem Sinne, dass sie uns sehr ähnlich sind. Ja? Und eben, obwohl man weiß, ja, kannst du ja immer mit Gott reden und beten, ja, und ihm sagen, hey, was dich bewegt, was dir Schwierigkeiten macht und darum bitten, dir seine Kraft zu geben. Obwohl das alles möglich ist, kriegst du es manchmal einfach nicht auf die Kette. So. Und ja. Hast auch nicht die Kraft dazu, dich zu konzentrieren, dran zu bleiben. Und vielleicht schaffst du es noch zu sagen, hey Gott, ich habe keine Kraft. So, da hast du ja auch mit Gott noch gesprochen. So. Aber manchmal ist auch das nicht mehr drin. Und ja. Bei Markus ist die Kraft auch so langsam weg. Ja. Er spart sich jetzt zu sagen, dass Jesus wieder weg ging und dasselbe betete. Der schreibt nur noch. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Das ist richtig ja. Arschig. Aber er ist halt krass emotional gerade.
Er ist ja auch am Ende seiner emotionalen Kräfte. Ja. Also ich finde, da kann man auch nichts so hinzufügen. Ne? Es ist einfach ganz furchtbar.
Also ich sag mal, die sind jetzt aus Jesus Sicht, weil er ist ja übermüdet, sind die ja gut ausgeruht. Die sind gut ausgeruht, aber sind eben nicht vorbereitet. Die sind nicht vorbereitet auf das, was kommt, aber sie sind gut ausgeruht. Und Jesus sagt, es ist genug, jetzt reicht's. Ja.
Die Zeit ist jetzt auch vorbei. Also, aber stellt man sich das vor, dass das jetzt so, dieser ganze komische, peinliche Akt, der da passiert ist, über mehrere Stunden passiert ist so?
Wenn Jesus sagt, vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen zu Simon, dann ist es ja offensichtlich so, dass sein erstes Gebet, seine erste Angstphase unter einer Stunde liegt, ja. Jetzt die Frage, ob er quasi da 3 Stunden mit verbracht hat und jeweils seinen Text da irgendwie eine Stunde lang durchgekaut hat oder ob es kürzer war, kann ja keiner sagen. Aber jetzt wird es auf jeden Fall so langsam morgen, ne? Und Jesus deutet das Ganze dann, ne? Er sagt, die Stunde ist gekommen und das ist nicht nur irgendwie eine besondere Stunde, sondern es ist die Stunde. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Also theologischer kann man es nicht sagen.
Das finde ich auch krass, dass er das jetzt tatsächlich mal sagt. Also ja, so eine massive Aussage, dass jetzt die Leute tatsächlich mal als Sünder bezeichnet werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie du theologisch dazu stehst, aber ich meine, es gibt, ich komme gerade einfach auch nicht auf die Bibelstellen, Bezug tatsächlich aber auch von Jesus, der, wo man in Zweifel stellen kann, dass jemand, der keine Sündenerkenntnis hat, tatsächlich auch als Sünder bezeichnet werden kann, weil Sünde und Erkenntnis darüber ganz stark einhergehen und dass die außerhalb von diesem ganzen System leben, erstmal ganz schwierig bewertet werden können. Mhm. So, und dass es deutlich nochmal anders läuft. Und hier aber wird ja impliziert, dass alle wissen, das ist ein Riesenfehler. So. Also, dass Judas weiß und dass das die Leute mit den Stangen und den Schwertern, die wir da später, also, ne, wie dann später erwähnt werden, dass sie das alle wissen. Was für eine krasse Nummer wäre denn das?
Na, meinst du, also man kann jemand nur sagen, er sei Sünder, wenn er sich dessen bewusst ist, dass er sündigt, oder wie?
Also als Sünder, weißt du? Es gibt ja so diese Menschen, die in Sünde leben oder wie wird das immer genannt? Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich so weit von diesen theologischen Gedanken entfernt, dass Menschen, die überhaupt nicht wissen, was dass das jetzt irgendwie richtig oder falsch ist oder die das gar nicht so verstehen, die als irgendwie Sünder zu beschreiben. Mir fällt es echt schwer.
Ja, also
da werde ich auch nicht tun.
Das Bemerkenswerte ist, und da werde ich dich jetzt ein bisschen herausfordern müssen.
Ja, go, go.
Das Bemerkenswerte ist ja dieser Satz, der ist ja so einfach so ein krasser, aus dem Rahmen fallender Satz. Ja, so ein richtiger Theologensatz. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Es ist ja eine krasse Deutung dessen, was jetzt passiert. Also, er könnte ja auch einfach sagen, so, jetzt kommt die Tempelwache und holt mich ab. Ja, jo. Aber er sagt, hier passiert mehr als nur, dass irgendwelche Leute irgendein Hannes, der zufällig ich bin, in einem Garten, der Ölpresse heißt, gefangen nehmen und wegführen. Sondern hier wird jetzt der Menschensohn, also dieser Ehrentitel, ja, der Messias, der Besondere, der von Gott erwartet worden ist, überantwortet, also in die Hände gegeben von den Sündern. Und damals gab es natürlich irgendwie die Sünder, das waren die stadtbekannten Sünder, das waren einfach Leute, die Berufe hatten, mit denen man als unrein galt, ne?
Zolleintreiber.
Ja, Zolleintreiber.
Zuhälter.
Oder, genau, oder Huren natürlich. Und
Schutzgelderpresser.
Alles Mögliche. Genau. So, und da war ganz klar, wer die Sünder sind. Aber er spricht ja jetzt von den Leuten von der Tempelwache und er spricht von den Hohepriestern, er spricht von den Führern des Volkes. Beziehungsweise in diesem Satz klingt es noch nach viel mehr. Also wenn ich das höre, die Hände der Sünder, dann neige ich dazu natürlich, bin lutherischer Theologe, ja, auch an Paulus zu denken. Und wenn du mit Römer 3 siehst, wir alle ermangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Ja, also Paulus macht ja ziemlich klar in Römer 1 bis 3, alle Menschen sind Sünder. In dem Sinne, dass sie Gott nicht gerecht werden. Ja, dass sie nicht so leben, wie es Gott angemessen wäre. Da geht es nicht bloß um einzelne Taten, wo du sagen könntest, sind sie sich dessen bewusst, dass es irgendwie Gott widerspricht oder sowas oder dass es Gott überhaupt gibt. Sondern es geht um den grundsätzlichen Zustand der Entfremdung von Gott, der Gottesferne, der Beziehungslosigkeit, des Gegensatzes zu Gott. Und das hat jeder Mensch, ja, ob der sich jetzt bewusst ist, dass Gott existiert oder nicht, gerade wenn er sich nicht bewusst ist, dass es einen Gott gibt, dann ist das ja die Definition von Gott entfremdet. So, und so hat der Begriff für mich erstmal nichts Moralisches nach dem Motto, er kommt jetzt in die Hände der Leute, die sich irgendwie schlechter Dinge verdingen, ja, und irgendwie böse sind, sondern er kommt einfach in die Hände, man könnte auch übersetzen, der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, wird überantwortet in die Hände der Menschen. So allgemein würde ich Sünder verstehen in diesem Punkt.
Das impliziert natürlich dann so viel mehr noch. Also daraus entsteht ja eine komplette theologische Betrachtung.
Den nennt sich lutherisch, ja.
Oh, dann bin ich vielleicht doch kein Lutheraner mehr.
Da sind wir gespannt.
Das kommt noch. Genau, das wird irgendwann mal eine Sonderfolge dazu geben. Aber das ist ja genau, ja, da, ja, unter den Gesichtspunkten würde ich dir zustimmen, in die Hände der Sünder.
Okay. Naja, also wenn du das nochmal einen Schritt weiter drehst, ja. Jesus kommt als Sohn Gottes in die Welt und fängt an, frei das Evangelium zu verkünden. Kommt unter Druck natürlich dabei, aber er macht eine ganze Menge gute Sachen. Ja, er lässt sich, so sagt man das theologisch ja, ne? Er lässt sich herab in die Welt, er kommt herab. Und ja, das ist sozusagen eine Herablassung in dem Sinne, dass er da ziemlich herablassend sich selbst behandelt, indem er sich bereit macht, Menschengestalt anzunehmen. So, und jetzt geht er einen Schritt weiter. Nicht nur, dass er sich in die Welt herablässt und einer von uns wird, sondern er liefert sich uns selber aus. Er lässt mit ihm machen, was mit ihm gemacht wird. So, und das ist ein sehr großer Akt der Passivität. Ja, das ist geradezu der Grundstein des Pazifismus. Ja, sich so hinzugeben und geschehen zu lassen, was passiert.
Ich würde sagen, auch der einzig pazifistische Akt, der überhaupt je passiert ist.
Ja. Oh, das ist natürlich ein sehr starker Satz.
Den ja, lassen schon wieder wir einfach so eine krasse Aussage.
Lassen wir so stehen. Ja. Na, ja. Und jetzt sagt Jesus, steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Und da siehst du jetzt, ja, das eben war große Theologie, das war die Deutung. Jetzt sagt er noch kurz mal, was jetzt wirklich passiert, ja? Also was jetzt einfach praktisch passiert. Der Verräter kommt.
Das ist auch total interessant. Offensichtlich, also wir wissen ja nämlich nicht, was Judas gemacht hat, als er mit den zwei Donnersöhnen und Petrus dann auf die Ölpresse gegangen ist. Ja. Da waren ja dann, blieben ja zurück, summa summarum, 9 Personen und einer hat sich außer davon geschlichen in der Nacht.
Mensch. Ah. Ja, da hat er das nur gemacht.
Der wusste sogar, wo sie sind.
So. Naja, das haben ja alle gepennt, ne?
Das hat naja, das ist irgendwie. Genau, das hätten garantiert alle geschlafen haben mit dem Wegwein noch und so. Hat der Judas nicht getrunken?
Vielleicht hat Judas ja auch noch, vielleicht entschuldigt ihn das ja noch. Don't drink and verrate. Oder so. Ja. Ja, er hat vielleicht gesagt, ich hole noch ein Weinchen und dann war er auf einmal weg.
So wie Kippen holen, ja.
Genau.
Ah,
ich geh nur kurz Kippen holen.
Ja.
Ja.
Ja, er ist nahe, er sieht ihn quasi schon in der Ferne, also da ist auch nochmal ein Indikator für, also könnte ein Indikator für, dass es dunkel noch draußen ist oder hell, ja, weil die kommen ja wahrscheinlich dann mit Fackeln. Ja, ey, krass. Und ja. Ich finde es aber so krass, dass Jesus ist halt auch super enttäuscht, ne? Also finde ich so, ja, jetzt ist irgendwie auch alles vorbei, naja, könnt ihr jetzt auch aufstehen und wir gehen dann, ja? Also ja, packt eure Sachen. Geht jetzt los, so. Wir gehen jetzt im Trauermarsch.
Ja, es ist ein bisschen so, bitter. Also ein bisschen so, wenn die Nacht endlich vorbei ist, ne? Das kennt man ja vielleicht so aus so eigenen Erlebnissen als Kind irgendwie Fieber gehabt und so immer die ganze Zeit oder jetzt auch noch als Erwachsener, du quälst dich so, ja, und endlich kommt der Sonnenschein und irgendwie wird es ein bisschen besser dadurch, ja, dass einfach Tag ist. Ja, und du kommst aus dieser Nacht, wo du eigentlich versuchst zu schlafen und es klappt nicht, raus und wirst erlöst durch den Tag. Und so ein bisschen ist es jetzt so, die Jungs haben versucht, irgendwie wach zu bleiben wahrscheinlich und haben es nicht gepackt und Jesus hat ihnen dreimal richtig krass angesagt, was für Hannos sie sind, ja, mit seiner Art und Weise. Und jetzt haben sie es irgendwie geschafft, so wirkt es. Aber nee, das, was jetzt kommt, ist noch viel, viel schlimmer. Also ja, das ist schon krass.
Das wird ein ganz schön langer
Tag. Also dieser Tag ist ein Albtraum. Und also jetzt, wenn dieser Vers zu Ende geht, dann müsste eigentlich, vorhin habe ich gesagt, so ein Sound kommen. Jetzt denke ich gerade so, weiß nicht, kennst du die Serie Die Brücke? Die haben so einen krassen Song als Intro- und Outro-Song. Und da gibt's dann immer Cliffhanger, ne? Und dann kommt immer dieser Song und das ist, finde ich, schon sehr geil vom Sound. Das ist so dramatisch, ja? Und das müsste jetzt hier auch kommen, ne? Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Und jetzt der Sound von Die Brücke. Aus lizenzrechtlichen Gründen werden wir den wahrscheinlich nicht einblenden können. Aber, boah.
Ja, richtig ätzend.
Drama, also richtiger Cliffhanger.
Ja, und weil wir da ja auch so quasi mit Jesus in der Luft auf der Ölpresse hängen.
der Crosshanger. Oh nee, ja. Habe ich das gesagt? Scheiße.
Ja. Quasi ein zweiter Teil folgt in Kürze, könnte man sagen. Ist natürlich immer am Ende eines uralten Filmes, damals im Western, wurde es ja fett eingeblendet.
Das Ende.
Wow, didn't see that coming. Grandios, ja. Simon, grandios.
Dankeschön.
Ja. Ja, wie geht ihr mit diesen Aussagen um, die wir heute versucht haben zu analysieren? Was bedeutet euch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach? Wann betet ihr? Und meint, habt ihr dieselben Probleme wie Simon damit? Oder wie sieht die Situation aus? Schreibt es uns auf unserer Seite offenbartcast.de in die Kommentare oder über die sozialen Netzwerke unter dem Hashtag Bleibt bärtig.
Ja, war wieder mal schön.
War ja schön gewesen.
Ja, und deswegen fasse ich mich heute auch an diesen Stelle kurz. Die Schifferkrause des Lukas wird immer länger. Mein Punisher-Bart wird immer kürzer.
Das ist keine Schifferkrause. Hast du negatives Bartwachstum? Darauf gibt es noch in der Wirtschaft.
Ja, und ihr da draußen, bevor ihr jetzt noch längere Bärte kriegt, ja, haben wir den ältesten Bartsatz, den es gibt bei uns auf dem Cast-Kanal. Ja, bleibt bärtig.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.